Mikrofon noch an. Check, check. So. Wir sind hier als Gläubige auf dieser Erde nicht einfach nur, um ein bisschen Luft wegzuatmen.
Amen.
Und wir sind hier in dieser Gemeinde nicht einfach nur, um die Stühle zu wärmen. Sondern wir haben einen Auftrag. Wenn unser Leben Jesus gehört, wenn wir seine Nachfolger sind, dann haben wir einen Auftrag. Was ist unser Auftrag? Jawohl, Dankeschön. Wie kann das sein, dass du das weißt? Du warst gar nicht da die letzten zwei Wochen. Das ist fantastisch. Ja, vielleicht sagt jemand, er war gar nicht da. Hallo, jeder Gläubige sollte das wissen. Amen. Jeder Gläubige sollte das wissen. Unser Auftrag ist es, Jünger zu machen. Zu gehen und Menschen zu Jüngern zu machen. Menschen zu Nachfolgern Jesu Christi zu machen. Das ist unser Auftrag. Und von diesem Auftrag, ich meine, die Welt ist groß. Wir sind fast 7 Milliarden oder bestimmt, wir sind inzwischen bestimmt 7 Milliarden. Und von diesem Auftrag leiten wir jetzt unser Ziel als Gemeinde ab. Was ist unser Ziel als Gemeinde? Unser Ziel ist es, Suhler und Südthüringer zu Nachfolgern Jesu Christi zu machen. Ich glaube, wir haben gesagt, unser Ziel als Gemeinde ist es, Suhler und Südthüringer zu Nachfolgern Jesu Christi zu machen. Können wir das zusammen sagen? Unser Ziel als Gemeinde ist es, Suhler und Südthüringer zu Nachfolgern Jesu Christi zu machen. Lass uns das nochmal sagen. Unser Ziel als Gemeinde ist es, Suhler und Südthüringer zu Nachfolgern Jesu Christi zu machen. Das ist unser Ziel. Und was immer wir hier tun, sollte gemessen werden an diesem Auftrag und an diesem Ziel. Dient es diesem Auftrag? Dient es diesem Ziel? Kommen wir mit dem, was wir tun, unserem Ziel näher oder halten wir einfach nur den Betrieb am Laufen? So, wir wissen, was unser Auftrag ist. Wir wissen, was unser Ziel ist. Heute möchte ich darüber sprechen, was ist unsere Motivation? Warum sollten wir das alles tun? Was ist unsere Motivation? Hat irgendjemand eine Idee? Du hast heimlich in meine Notizen geschaut, gell? Man könnte alle möglichen Sachen sagen, aber das, was wirklich unser Motiv sein sollte, das, was uns antreiben sollte, ist Liebe. Es ist nicht, dass wir unser kleines Königreich bauen wollen. Es ist nicht, dass wir groß werden wollen, damit alle staunen, wie toll und wie großartig wir sind. Sondern was uns antreibt, was uns antreiben soll, ist Liebe. Was uns motivieren soll, ist Liebe. Was uns vorwärts drängen soll, ist Liebe. Was uns dazu bringen soll, das zu tun, wozu wir eigentlich keine Lust haben, ist Liebe. Kannst du dazu Amen sagen?
Amen.
Halleluja. Lass uns heute mal sprechen über die Liebe Gottes. Schau, ich habe so ein bisschen so ein Bild gezeichnet, wo wir hinwollen oder was Gott als Strategie auf mein Herz gelegt hat für uns als Gemeinde. Wenn du vor 2 Wochen beziehungsweise 3 Wochen nicht da warst, empfehle ich dir dringend, ich möchte dich bitten, ich bettel dich, hör dir bitte diese beiden Predigten an. Wenn du sie noch nicht gehört hast. Die sind auf unserer Gemeinde-Webseite unter dem Punkt Ressourcen. Ressourcen und dann Predigten. Die Die Botschaften heißen, wohin geht die Reise, Teil 1 und 2. Hör dir bitte diese beiden Predigten an, damit du up to date bist, damit du verstehst, was wir hier machen und wohin wir gehen. Lass mich dir das ganz dringend ans Herz legen. Manches von dem, was ich euch mitgeteilt habe, ist herausfordernd. Und man könnte sagen, meine Güte, müssen wir das wirklich machen? Und ich habe eigentlich da so gar keine Lust dazu. Und was jetzt hier so Freundschaftsgruppen und meine Nachbarn einladen und Leuten von Jesus erzählen, das ist unbequem, das ist anstrengend. Das mag sein, aber wir machen es trotzdem. Wir machen das, obwohl es aufwendig zu sein scheint, obwohl es unsere Zeit und unsere Energie kostet, obwohl es vielleicht unbequem zu sein scheint, obwohl es vielleicht manchmal anstrengend scheint. Wir machen es trotzdem, weil wir motiviert sind von der Liebe Gottes. Ich war diese Woche am Montag mit Ludwig zusammen in Bad Salzungen. Wieso Bad Salzungen? Weil Bad Salzungen auf seinem Programm stand am Montag. Und es war sehr, sehr interessant. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keine Lust dazu gehabt. Ja? Und das Wetter war ungefähr so wie heute Morgen. Ja? Strömender Regen, angenehme 5 Grad oder so. Und natürlich hat mein Verstand gesagt, boah, da triffst du niemanden in der Stadt. Und wenn du jemanden triffst, die Leute bleiben nicht stehen. Und wahrscheinlich hat sowieso keiner Interesse an Jesus und kein Interesse an einem Gespräch. Aber in meinem Herz, in meinem tiefsten Innern, wusste ich, ich sollte gehen. Und ich habe gesagt, ja, okay, wir gehen gemeinsam nach Bad Salzungen. Und wir haben eine richtig gute Zeit gehabt. Und Gott war am Wirken, ihr Lieben. Gott war am Wirken. Es ist so gut, wenn wir mit Jesus rausgehen. Geht und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und Gott liebt Bad Salzungen. Gott liebt die Menschen in Bad Salzungen. Und wir haben die Liebe Gottes mit Menschen geteilt und haben von Jesus erzählt und wir haben für die Stadt gebetet. Gott möchte die Menschen dieser Stadt erreichen. Und es gibt noch viele andere Städte und Dörfer, einschließlich Suhl, wo es Menschen gibt, die Gott erreichen möchte. So, es gibt Herausforderungen. Wenn Gott uns ruft, dann heißt das nicht unbedingt, dass wir immer Lust drauf haben. Yeah, super. Später dann, wenn wir erfolgreich sind, wenn alles klappt, wenn alles läuft, wenn, ja, was weiß ich, wir sonst wie viele Freundschaftsgruppen, evangelistische Kleingruppen haben und das wächst alles und so. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass wir uns selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, toll, super, klasse, großartig. Sind wir nicht, haben wir es nicht drauf? Ja? Wir wissen, wie es geht. Wir wissen, wie es geht. Gar nichts wissen wir. Wir sind so abhängig von ihm. Und wir müssen aufpassen, dass wir niemals in Stolz, in Überheblichkeit reingeraten, dass wir niemals zulassen, dass wir uns selber auf die Schulter klopfen und denken, wir sind so toll und wir sind so großartig und wir haben es drauf. So, diese Gefahr besteht natürlich. Aber wir gehen trotzdem voran. Amen. Das, was wir tun, darf niemals zu einer Methode werden. Das, was wir tun, darf niemals zu einer Methode werden. Gott ist keine Maschine, wo wir einen Knopf drücken, einen Hebel ziehen und dann kommt eine Gebetsantwort, was weiß ich. Sondern wir leben aus dieser Verbindung. Aber diese Verbindung bedeutet, dass Gott zu uns redet. Und wenn er zu uns redet, dann tun wir das, was er uns gesagt hat. Und wenn er uns einen Weg zeigt, dann gehen wir den Weg, den er uns gezeigt hat. Ihr tobt vor Begeisterung. Halleluja. Es ist fantastisch. So, wir folgen nicht einfach einer Methode, sondern es muss immer Liebe sein, die uns antreibt. Es muss immer Liebe sein, die uns motiviert. Und deswegen ist es notwendig, dass wir unser Herz überprüfen, regelmäßig. Bei dem, was Gott getan hat, ist er nicht angetrieben worden von Pflicht, sondern er ist angetrieben worden von Liebe. Im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16, da heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn wir über Liebe sprechen, dann muss eins von vornherein klar sein. Liebe ist mehr als ein warmes Gefühl. Hört ihr mich? Liebe ist mehr als ein warmes Gefühl. Verliebt zu sein, ist ein warmes Gefühl. Hier vorne, die beiden können das bestätigen. Aber Liebe ist mehr. Amen. Liebe ist mehr. Es heißt, nicht so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er im Himmel auf seinem Thron saß und warme Gefühle hatte für uns. Es heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Liebe gibt. Liebe drückt sich immer aus. Liebe ist immer sichtbar. Er hat seinen Sohn gegeben. Er hat seinen Sohn losgelassen. Er hat seinen Sohn leiden lassen. Er hat seinen Sohn sterben lassen. Für uns. Es steht nirgendwo, dass er Lust dazu hatte. Dass er sich danach gefühlt hat. Aber das war die Liebe Gottes, die sich ausgedrückt hat darin, dass er gegeben hat. Liebe drückt sich darin aus, dass unser Leben aufhört, sich um sich selbst zu drehen. Um uns, um das, was wir brauchen, um das, was wir möchten, um unsere Bedürfnisse. Liebe drückt sich darin aus, dass wir uns ausstrecken zu anderen, dass wir das Wohl anderer im Sinn haben. Das Gleiche finden wir bei Jesus. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 36. Matthäus 9, Vers 36. Ich lese mal ab Vers 35. Da heißt es, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Möchte man denken, wow, ist doch großartig. Er ging umher, er predigte, er lehrte, er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Was war das Problem? Man sagt, meine Güte, Jesus, du warst doch schon am Arbeiten. Du warst doch schon am Wirken. Ja? Aber er war allein. Er war allein. Es steht nicht, dass irgendjemand anders das noch getan hat, noch gepredigt hat und geheilt hat, sondern er war allein. Jesus kommt schnell an den Punkt, wo er das sieht, wo er das erkennt, wo er merkt, die Not ist viel größer als das, was ich schaffen kann. Und Jesus ist berührt davon. Jesus macht nicht einfach nur einen Job. Jesus erfüllt nicht einfach nur seine Pflicht. Naja, ich bin ja Sohn Gottes, ich muss das halt hier machen. Sondern es heißt, er wurde innerlich bewegt. Er wurde innerlich bewegt. Und das ist, was ihn motiviert hat. Das ist, was ihn angetrieben hat. Er war berührt von der Not der Menschen um ihn rum. Er sah die Not der Menschen. Wie viel sind wir, inwieweit sind wir in der Lage, die Not anderer überhaupt zu sehen, die Not anderer überhaupt wahrzunehmen, hinter Fassaden zu schauen, die Menschen aufgebaut haben? Inwieweit sind wir in der Lage, die Not dieser Stadt, die Not dieser Region zu sehen? Und inwieweit bewegt uns das? Inwieweit berührt uns das? Inwieweit stört uns das? An einer anderen Stelle im Matthäusevangelium Kapitel 14, da ist davon berichtet, wie Johannes der Täufer ins Gefängnis geworfen wird. Nicht, weil er irgendein Verbrechen begangen hat, sondern weil er die Wahrheit gepredigt hat. Und er wird dann eines Tages dort im Gefängnis enthauptet. Er wird getötet, er wird hingerichtet, Kopf abgeschlagen. Auch eine schöne Geschichte für die Kinderstunde. Und es heißt, Vers 11, und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben und sie brachte es ihrer Mutter. Wer das Mädchen ist und die Mutter und so weiter und so fort, kannst du später nachlesen. So, und seine Jünger, das heißt die Jünger von Johannes dem Täufer, kamen herbei, hoben den Leib auf und begruben ihn. Und sie kamen und verkündeten es Jesus. Nachdem sie Johannes beerdigt haben, gehen sie und erzählen Jesus davon. Nun bitte versteht, Johannes war erstens der Cousin von Jesus. Die waren verwandt. Zweitens war Johannes der Wegbereiter von Jesus. Und Jesus wusste das. So, das gab eine enge Beziehung, es gab eine enge Verbindung. Johannes war der letzte Prophet des Alten Testamentes, des Alten Bundes. Und er hat den Weg bereitet für Jesus. Und drittens, Johannes hat Jesus in seinen Dienst hineinkatapultiert. Johannes geht an den Jordan, Jesus geht an den Jordan, lässt sich von Johannes taufen. Und von diesem Moment an beginnt sein öffentlicher Dienst, von diesem Moment an beginnt sein öffentliches Wirken. So, da gab es eine enge Verbindung. Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. So, Jesus ist betroffen davon, als er das hört. Sein Cousin ist enthauptet worden im Gefängnis. Das berührt ihn, das trifft ihn. Und er zieht sich zurück. Wir brauchen eine Möglichkeit, das zu verarbeiten. Und als die Volksmengen es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge. So, Jesus ist in seinem Boot und er dachte, er fährt an einen einsamen Ort. Aber als er dort ankam, an dem Ort, wo er dachte, er war einsam, waren schon Volksmengen dort, die ihn erwarteten. Und was passiert hier? Wird Jesus ärgerlich? Fängt Jesus an, sich selber zu bemitleiden? Meine Güte, gerade ist mein Cousin gestorben. Hat man nicht mal ein bisschen Zeit, sich zurückzuziehen, ein bisschen Zeit zu trauern? Jesus schaut nicht auf sich selber, er schaut nicht auf seine Bedürfnisse, sondern es heißt, als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Das heißt, er macht sofort weiter mit seinem Dienst. Keine Pause, keine Unterbrechung, keine Zeit für sich selber. Und wiederum, bitte beachtet, was wir hier lesen. Nicht das Pflichtgefühl treibt ihn an. Oh, ich bin der Sohn Gottes, ich muss ja jetzt hier die Kranken heilen. Sondern er wurde innerlich bewegt. Was ihn antreibt, ist die Liebe seines Vaters, die Liebe für Menschen. Was ihn antreibt, ist die Not, die er sieht. Die Verlorenheit, die er sieht. Das ist, was ihn antreibt. Und wir finden das immer wieder im Matthäus-Evangelium Kapitel 15, Vers 32. Als Jesus aber seine Jünger herangerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Wir kennen diesen Bericht der Speisung der 5000. Was hat Jesus angetrieben? Er hat nicht gesagt, oh, okay, lass uns mal ein Wunder machen hier. The show must go on. Ja, lass uns mal zeigen, was wir so drauf haben. Wie beginnt das? Ich meine, wir alle wollen das sehen. Wir alle wollen solche Art von Wunder sehen. Vermehrungswunder, wo 5000 Leute, 5000 Männer plus Frauen und Kinder gespeist werden, satt werden von 5 Broten und 2 Fischen. Das ist hammermäßig. Ja, davon erzählen noch unsere Enkel. Wir alle wollen das sehen. Wie ist es dazu gekommen? Es begann damit, dass Jesus innerlich bewegt war. Es begann damit, dass Jesus so berührt war von der Not und von diesem ganz natürlichen Mangel dieser Menschen, dass er gesagt hat, Leute, schickt sie nicht weg. Lasst uns ihnen was zu essen geben. Ja, aber wir haben nichts. Okay, lass uns mal schauen, was wir haben. Und dann segnen wir das, was wir haben. Wir stellen es Gott zur Verfügung und dann teilen wir es aus. Es begann nicht damit, dass Jesus gesagt hat, hey, lass uns mal ein Wunder tun. Sondern es begann damit, dass Jesus innerlich bewegt war. Jesus war angetrieben von der Liebe des Vaters. Er war innerlich bewegt von der Not der Leute. Als 2 Blinde zu ihm kommen, im Matthäus-Evangelium Kapitel 20, Vers 34, heißt es, Jesus aber innerlich bewegt, rührte ihre Augen an und zugleich wurden sie sehend und folgten ihm nach. Und was Jesus motiviert hat, diese 2 Blinden zu heilen, war, dass er innerlich bewegt war von ihrer Not. Im Markus-Evangelium Kapitel 1 lesen wir, wie ein Aussätziger zu ihm kommt und sagt, Herr, wenn es dein Wille ist, dann kannst du mich reinigen. Vers 41, und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an, spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Jesus ist motiviert von der Not der Menschen. Oder er ist berührt davon. Ja, es ist ihm nicht egal, es ist ihm nicht gleich, es ist ihm nicht gleichgültig. Er ist angetrieben von der Liebe seines Vaters. Er sieht die Not. Ich habe diese Schriftstellen hier zitiert nach der Elberfelder Übersetzung. Da wird immer übersetzt, er wurde innerlich bewegt. Das ist eine ganz spezielle Formulierung. Luther übersetzt das Gleiche mit: Es jammerte ihn. Es jammerte ihn. In der Schlachterübersetzung heißt es, er empfand Mitleid mit ihnen. Er empfand Mitleid mit ihnen. Inwieweit sind wir in der Lage, Mitleid zu empfinden? Für Menschen um uns herum. In der Zürcher Übersetzung heißt es, sie taten ihm leid. In der Neuen Genfer Übersetzung heißt es, ein tiefes Mitgefühl ergriff ihn. Ein tiefes Mitgefühl. Das ist die Liebe Gottes. Ergriffen von einem tiefen Mitgefühl. Und in der Übersetzung Neues Leben heißt es, er hatte tiefes Mitleid mit ihnen. Er hatte tiefes Mitleid mit ihnen. Das ist, was uns antreiben soll. Das ist, was uns bewegen soll. Im Römerbrief Kapitel 5, Vers 5 heißt es, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Sag mal, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Und dann sag mal zu deinem Nachbarn, die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Schau, das ist eine Tatsache. Das Wort Gottes sagt es. Bitte lass uns das richtig verstehen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz, aber sie vergewaltigt uns nicht, sie zwingt uns nicht. Aber sie ist in uns. Und wir können dieser Liebe Raum geben. Wir können dieser Liebe Raum geben. Wir können zulassen, dass diese Liebe uns dominiert. Wir können zulassen, dass diese Liebe uns bestimmt. Schau, Jesus war nicht der Einzige, der angetrieben worden ist von Liebe. Der Apostel Paulus schreibt, die Liebe Gottes drängt uns. Die Liebe Gottes drängt uns. Im 2. Korinther Kapitel 5 finden wir das. 2. Korintherbrief Kapitel 5, Vers 14. Die Liebe Gottes oder die Liebe Christi drängt uns. In der ersten Übersetzung von Manfred Roth ist dieser Vers übersetzt mit: Denn die Liebe des Christus richtet unseren Fokus aus. Sie drängt uns in eine Richtung. Lass mich das nochmal lesen. Die Liebe des Christus richtet unseren Fokus aus. Unser Fokus, das ist unsere Sichtweise, das, was wir sehen. Die Liebe des Christus richtet unseren Fokus aus. Sie drängt uns in eine Richtung. Sie drängt uns in eine bestimmte Richtung. Wir können diesen Drängen widerstehen und dann wird es schwächer werden. Oder wir können uns diesem Drängen hingeben und dann wird es stärker werden. Könnt ihr dem zustimmen? Wenn du sagst, ich möchte, dass es stärker wird. Ich möchte, dass diese Liebe Gottes mich völlig dominiert. dann gib dich dieser Liebe hin, gib dich diesem Drängen hin. Aber Paulus sagt hier nicht nur, die Liebe Gottes drängt uns, die Liebe Gottes treibt uns an. Er erklärt, wieso das so ist. Er gibt uns ein Stück Hintergrundinformation. Aber wichtig ist für uns erstmal zu sehen, Paulus war motiviert von der Liebe Gottes. Alles, was er gemacht hat, war nicht, okay, ich bin jetzt der Apostel Paulus. Ja, mich hat's halt erwischt. Ja. Ich bin ja berufen worden als Apostel. Ja. Ich muss das ja alles machen. Ja. Und zum Dank muss ich halt hier Schiffbruch erleiden und Verfolgung erleben und geschlagen werden und was weiß ich alles. Ja, aber naja, ist halt nun mal so, gehört zum Job. Paulus war nicht motiviert von Pflicht. Paulus war motiviert von Liebe, was ihn angetrieben hat. Was ihn angetrieben hat, die gesamte zivilisierte Welt seiner Zeit zu bereisen, überall hinzugehen, Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, war diese Liebe. Diese Liebe hat ihn gedrängt. Und das ist das, was Gott für uns möchte. Gott möchte, dass wir gedrängt sind von seiner Liebe. Gott möchte, dass uns der Zustand dieser Stadt nicht kalt lässt. Gott möchte unsere Augen öffnen, dass wir die Menschen um uns herum so sehen, wie er sie sieht. Warum war Jesus innerlich bewegt? Weißt du, er sah nicht einfach Leute um sich rum. Ja. Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen, wenn der jetzt schneller ist, dann steht er ja vor mir in der Schlange und dann dauert sie noch länger beim Bäcker oder weiß ich wo. Ja. Boah, warum ist heute alles so voll? Ja, naja gut, ist kurz vor Weihnachten, alle wollen Geschenke kaufen. Ne? Es ist wirklich anstrengend, in dieser Stadt einkaufen zu gehen. All diese Menschen, furchtbar. Jesus sieht etwas anderes. Jesus sieht Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sieht die Verlorenheit. Er ist innerlich bewegt davon. Das ist, was ihn bewegt. Weil er Menschen sieht mit den Augen seines Vaters. Unsere einzige Motivation für das, was wir tun. Wir haben gesagt, unser Ziel ist es, Suhler und Südthüringer zu Nachfolgern Jesu Christi zu machen. Warum? Warum? Die einzig erlaubte Motivation dafür ist die Liebe Gottes. Seid ihr bei mir? Die einzig erlaubte Motivation ist die Liebe Gottes. Der Vater ist angetrieben von Liebe. Jesus ist angetrieben von Liebe. Paulus ist angetrieben von Liebe. Wir sollen angetrieben sein und motiviert sein von dieser Liebe. Die Liebe Christi drängt uns. Lass uns mal weiterlesen. Er sagt, die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist. Wer ist der eine, der für alle gestorben ist?
Jesus.
Amen. Einer ist für alle gestorben. Und somit, sagt Paulus, alle gestorben sind. So, das heißt, Jesus ist für uns alle gestorben. Halleluja. Wunderbar. Aber das bedeutet, wir sind mit ihm gestorben. Erinnert euch an die Taufe. Wir sind mit ihm gestorben. Wir sind mit ihm begraben. Einer ist für alle gestorben und somit sind alle gestorben. Und jetzt geht's weiter, Vers 15. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. Wir sind gestorben mit Christus. Das heißt, wir leben nicht mehr uns selber. Wir leben nicht mehr angetrieben von unseren eigenen Wünschen und von unserer eigenen Lust und was wir gerne hätten. Ja, und wie wir uns fühlen und was wir gerade brauchen. Damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wir leben nicht mehr uns selbst, sondern wir leben für ihn. Wir leben für ihn. Und indem wir für ihn leben, sind wir in der Lage, andere zu sehen. Andere Menschen um uns herum zu sehen. Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir müssen verstehen, seine Liebe zu uns. Was es ihn gekostet hat. Was Jesus angetrieben hat, ans Kreuz zu gehen, war nicht, dass er Lust dazu hatte. Es war nicht, dass er gerade nichts anderes vorhatte, sondern was Jesus angetrieben hat, ans Kreuz zu gehen, war deine und meine Verlorenheit. Er hat uns so sehr geliebt und er hat unsere Verlorenheit gesehen und das hat ihn so sehr gestört. Das hat ihn so sehr berührt, dass er gesagt hat, okay, ich nehme stellvertretend die Strafe auf mich, die der Fred verdient hätte, damit der Fred nach Hause kommen kann, damit der Fred zum Vater kommen kann. Du kannst hier deinen eigenen Namen einsetzen. Und die Wahrheit ist, wenn wir das wirklich verstehen, wenn wir das wirklich erfassen, dann wird seine Liebe in uns so groß. Dann wird seine Liebe in uns so stark. Es ist nicht kompliziert. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Begegnungswochenende, die Freizeiten, von denen ich gesprochen habe, die wir im Februar und im März haben werden, das ist nicht irgendwie happy clappy, hey, damit wir mal was anderes machen. Sondern es geht darum, dass wir tatsächlich seine Liebe erleben. Dass wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, ich liebe, weil er mich zuerst geliebt hat und weil ich diese Liebe erlebt habe. Er liebt uns und deswegen lieben wir ihn. Und weil wir ihn lieben und weil Liebe mehr ist als nur ein warmes Gefühl, deswegen wollen wir ihm gefallen. Amen. Ja. Wenn wir jemanden lieben, dann wollen wir der Person gefallen. Stimmt's, Benjamin? Und wie gefallen wir Jesus? Indem wir das tun, was ihm gefällt. Was gefällt ihm? Geht in die ganze Welt und macht alle Völker zu Jüngern. Diese Stelle, diese Aussage wird nicht genannt, Der große Missionsvorschlag. Ja? Wie nennt man diese Stelle? Es ist der Missionsbefehl. Ja? Diese Stelle wird bezeichnet als der Missionsbefehl, nicht der Missionsvorschlag. Wenn du Zeit hast und wenn du Lust hast und wenn du dich danach fühlst und wenn es so scheint, als ob das vielleicht ein bisschen Spaß macht auch, dann mach's. Geht in die ganze Welt. Ah, Herr, hier ist so gemütlich. Macht zu Jüngern, alle Völker. Da sind Südthüringer eingeschlossen, da sind Sula eingeschlossen. Verkündigt ihnen das Evangelium. Das tun wir als Gemeinde. Amen. Amen. Nicht aus Pflicht heraus, sondern weil wir angetrieben sind von der Liebe Gottes, von der Liebe Christi. Weil wir voll sind von dieser Liebe. Ja, aber Menschen können so anstrengend sein. Menschen können so schwierig sein. Jemand hat mal gesagt, seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere. Ja, man hat mal so das Gefühl, da sind alle so böse, so gemein und ich möchte mir am liebsten komplett zurückziehen. Gott möchte uns so füllen mit seiner Liebe, dass seine Liebe in uns stärker ist als die Angst davor, abgelehnt zu werden, als die Angst davor, verspottet zu werden, als die Angst davor, zurückgewiesen zu werden. Gott möchte, schau, Jesus war ein Mensch wie du und ich. Erinnert euch an den Blinden, an den Aussätzigen. Jesus war angetrieben von dieser Liebe. Was uns häufig motiviert, ist die Angst, oh, wenn ich jetzt für den bete und es passiert nichts, da stehe ich ja doof da. Ja, ich, meiner, mir, mich. Jesus war angetrieben von Barmherzigkeit, von Erbarmen. Er war innerlich bewegt. Er hatte Mitleid. Und deswegen hat er Menschen, die krank waren, gedient mit der Heilungskraft Gottes. Wenn die Liebe Gottes uns dominiert, dann sind wir frei von dieser Angst, oh, was passiert, wenn nichts passiert. Wenn wir erfüllt sind mit der Liebe Gottes, dann öffnet Gott unsere Augen, Menschen zu sehen, so wie er sie sieht. Wir lieben Menschen, weil Gott Menschen liebt. Gott liebt nicht nur dich und mich. Er liebt diese ganze Stadt. Und Gott möchte, dass jeder Mensch errettet wird. Jesus möchte uns anstecken mit seiner Leidenschaft für Verlorene. Er hat Paulus damit angesteckt. Er hat die Jünger damit angesteckt. Und er möchte uns damit anstecken. Wir wollen noch zusammen das Abendmahl nehmen. Und ich möchte, dass wir das heute aus dieser Perspektive rausnehmen. Wir erinnern uns, indem wir das Abendmahl nehmen, erinnern wir uns an das, was Jesus getan hat. Richtig? Aber was er getan hat, hat er nicht nur für mich getan. Nicht nur für ich, meiner, mir, mich. Sondern er hat es getan für jeden Menschen. Nicht nur für 20, 30 Leute, die heute Morgen hier sitzen. Er hat es getan für 35.000 Menschen in der Stadt Suhl. Er hat es getan für jeden Einzelnen in dieser ganzen Region, in dieser ganzen Nation. Er hat es für jeden getan. Und während wir dieses Mahl nehmen heute, möchte ich dich einladen, dass wir das Mahl nehmen mit diesem Gebet. Herr, zünde mich an mit deiner Liebe. Zünde mich an mit deiner Liebe für die Verlorenen. Wisst ihr, die Herrnhuter, die Herrnhuter Brüdergemeinde, die erste Missionsbewegung der Neuzeit. Die erste Missionsbewegung der Neuzeit. Die haben verrückte Sachen gemacht. Die hatten ein 24-Stunden-Gebet über, ich weiß nicht wie viele Jahre, haben die nonstop gebetet. Und dann haben die Missionare ausgesandt. Und sie wussten, die wir aussenden, die kommen vielleicht nie wieder. Manche von den Missionaren, die sie ausgesandt haben, die haben anstatt einer Reisetasche einen Sarg mitgenommen. Die haben ihr Gepäck in den Sarg reingetan. Ist keine Legende, ist wirklich so gewesen. Ja. Weil sie wussten, wenn ich wieder nach Hause komme, dann nur in dem Sarg. Aber sie waren angetrieben von dieser Liebe. Sie haben gehört von den Sklaven. Von den Sklaven in den sogenannten westindischen Inseln, das, was wir heute die Karibik nennen. Und sie haben gebetet und haben gesagt, Herr, wie können wir diese Menschen erreichen? Und dann haben sie einen Weg gefunden. Wisst ihr, was ihr Weg war? Sie haben sich selber als Sklaven verkauft. Sie haben sich selber als Sklaven verkauft, um zu diesen Menschen zu kommen. Um ihnen das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Und wisst ihr, was ihr Motto war, was sie angetrieben hat? Sie haben gesagt, lasst uns den Lohn seiner Leiden groß machen. Was ist der Lohn seiner Leiden? Jeder Mensch, der errettet wird. Jeder Mensch, der diese Erlösung annimmt. Das war ihr Motto, den Lohn seiner Leiden groß zu machen. Das Mahl erinnert uns an seine Leiden. Während wir das nehmen, lasst uns dieses Gebet in unserem Herzen haben. Herr, ich möchte den Lohn deiner Leiden groß machen. Wir werden für die Gaben danken in einem Moment und dann bist du eingeladen, wenn Jesus Christus der Herr deines Lebens ist, an diesem Mahl teilzunehmen, dann komm nach vorne, nimm dir von den Gaben, nimm sie zurück mit auf deinen Platz. Und wenn jeder Gelegenheit hatte, der an dem Mahl teilnehmen möchte, von den Gaben sich zu nehmen, dann werden wir das gemeinsam einnehmen. Okay? Lass uns aufstehen und danken.